SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. In der heutigen Sendung knabbern wir ein bisschen Mais vom Kolben, denn den baut Daniel Bletscher als einer der wenigen Landwirte hier in Deutschland an, und zwar im Südwesten bei Karlsruhe. Und noch bis Mitte Oktober sind er und sein Team fast rund um die Uhr beschäftigt damit, die Zuckermaiskolben frisch in die Supermärkte und Discounter zu kriegen.
Ein frisches Produkt ist einfach ein frisches Produkt und geschmacklich einfach nicht zu vergleichen mit einem Convenience- oder einem weiterverarbeiteten Produkt.
Kann ich nur bestätigen, die frischen Kolben sind geschmacklich nicht mit den vorgekochten aus der Vakuumfolie vergleichbar. Doch bevor der Mais drankommt, lassen wir noch die Preisträger des Deutschen Umweltpreises hochleben. Klimaschutz im Doppelpack. So lässt sich der diesjährige Deutsche Umweltpreis zusammenfassen, denn eine Moorforscherin und einen Wegbereiter der Elektromobilität werden sich den mit 500.000 Euro dotierten Preis teilen. Beide Persönlichkeiten seien echte Praxispioniere, die den Klimaschutz und technologischen Fortschritt voranbringen, heißt es in der Begründung zum Preis. Der Pionier der Elektromobilität, Thomas Speidel, hat aus einem mittelständischen Zulieferbetrieb für Verbrennungsmotoren in Nürtingen bei Stuttgart einen Innovationsbetrieb für Energiewende und Elektromobilität gemacht. Meine Kollegin Alice Thiel-Sonnen hat den baden-württembergischen Unternehmer besucht.
Ruhe und Gelassenheit strahlt er aus. Thomas Speidel, der Mann, der mit seiner Pionierarbeit bei der Elektromobilität Tempo macht.
Menschen wollen mit Mobilität Freiheit. Freiheit bedeutet, dass ich nicht warten muss, 8 Stunden, um ein Auto aufzuladen. Wir wollen die Autos fast so schnell laden, wie wir heute ein Auto tanken.
Und dafür hat der Chef des Unternehmens ADS Tech in Nürtingen bei Stuttgart ein ultraschnelles Ladesystem entwickelt. Ein Charge Post als Stromzapfsäule steht gleich am Eingang des Firmengebäudes.
Ich würde mal sagen, so ein bisschen wie eine alte Telefonzelle vom Format. Ja, und dann stellen Sie sich vor, die Vorder- und die Rückseite, ein einziges Display wie Ihr Handy, wie so ein hochformatiges iPhone, auf dem dann Bilder bespielt werden können.
Also moderne Litfaßsäule mit Werbung oder Informationen und auf der anderen Seite 2 Ladepunkte, die E-Autos mit Strom versorgen, und das in Minuten. Das Tempo in den Ladevorgang bringt ein Batteriepuffer. Statt nur das bisschen Leistung aus dem Stromnetz kann so die geballte Ladung aus dem Speicher genutzt werden, erklärt es Thomas Speidel anschaulich.
Ein WC-Spülkasten, ja, der läuft langsam voll. Wenn Sie ihn dann betätigen, kommt der Inhalt in wenigen Sekunden heraus. Wir laden einen internen Speicher in unserer Ladestation vom Netz auf, und wenn dann das Auto kommt, dann kopieren wir in einem Schwall quasi die Elektrizität, die wir zwischengespeichert haben, in das Fahrzeug hinein.
Und zu dem WC-Spülkasten kommt dann gleich noch das Bild vom Schweizer Taschenmesser. Damit erklärt Thomas Speidel, wie vielfältig sich dieser Speicher in der Energiewende noch nutzen lässt. Hier kann überschüssiger Solarstrom geparkt werden, für den es gerade keinen Abnehmer gibt. Er kann Energie ins Stromnetz einspeisen, wenn die Erneuerbaren mal gerade schwächeln, kein Wind weht und keine Sonne scheint. Thomas Speidel erhält den Deutschen Umweltpreis auch für seinen Wagemut, denn er hat in seiner früheren Zulieferfirma für Verbrennermotoren die Energiewende schon früh riskiert und einen Innovationsbetrieb für Elektromobilität daraus gemacht.
Denken Sie ans Elektroauto, die Anfänge, da gab es noch viel Lächeln. Heute fahre ich von Venedig nach Stuttgart mit einmal Laden. Wir reden nicht mehr von einer Vision, sondern von Realitäten. Das war halt vor 8 Jahren noch sehr viel in der Zukunft, und jetzt wird es greifbar.
Unternehmerische Risikobereitschaft, strategischer Weitblick lobt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt den Preisträger. Thomas Speidel freut vor allem, dass mittelständische Unternehmen damit aufgewertet werden.
Besonders freut mich, dass dabei offensichtlich auch erkannt wird, was so eine Transformation auch für den Mittelstand bedeutet und es eben nicht so einfach aus der Hüfte herausgeht. Und das halte ich für sehr wichtig. Das freut mich auch.
Ende Oktober wird der Deutsche Umweltpreis in feierlichem Rahmen in Mainz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.
Und dann bekommt ihn ja nicht nur Thomas Speidel, sondern auch Franziska Tanneberger. Sie ist Co-Leiterin des Greifswalder Moorzentrums und engagiert sich für die Revitalisierung und Wiedervernässung von Mooren. Sie freut sich besonders, dass dieses Thema durch den Preis mehr Bedeutung bekommt.
Erstmal ist es so, dass wir mit unseren Mooren ja in der Vergangenheit so umgegangen sind, dass wir die allermeisten entwässert haben. Das hatte damals sehr gute Gründe. Heute wissen wir eben viel besser, dass der trockene Zustand der Moore eben dazu führt, dass sehr, sehr große Mengen CO2 entlassen werden aus den Mooren. Also in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern sind das etwa 40% aller Treibhausgasemissionen. Also es ist die große CO2-Quelle, die wir im Bundesland haben. Und glücklicherweise ist es so, dass man eben auf den Mooren, wenn der Wasserstand wieder angehoben wird, was wir dann Wiedervernässung nennen, eben auch weiter wirtschaften kann. Es kann weiter auch Landwirtschaft betrieben werden. Es gibt viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Zum Teil entstehen auch wieder wilde Naturgebiete, was auch wichtig ist für den Schutz der Artenvielfalt. Aber auch für den Wasserhaushalt ist es total wichtig, weil Moore eben im Grunde wie Schwämme in der Landschaft auch abpuffern können und uns helfen können in den stärkeren Trockenheiten, die wir jetzt im Sommer öfters erleben, aber auch bei Überflutungen. Auch da können Moore ganz wichtige Rollen spielen.
Maisfelder. Derzeit sehen wir sie gefühlt überall. Schließlich wächst Mais auch auf rund einem Fünftel unserer Ackerflächen, und zwar als Futtermais und damit als Energiepflanze und Tierfutter. Dominik Bartoschek mit einigen Fakten zum Maisanbau in Deutschland.
In den 50er und 60er Jahren startete Mais als Nischenkultur auf deutschen Äckern. Inzwischen ist er zur zweitwichtigsten Ackerkultur nach Weizen geworden und wächst auf einer Fläche von 2,5 Millionen Hektar. Als sogenannte C4-Pflanze kann die Pflanze mit reichlich Sonne und Wärme in kurzer Zeit viel Biomasse aufbauen. Deshalb nutzen wir Mais, anders als viele weniger entwickelte Länder, nicht als Nahrungsmittel, sondern als Tierfutter und für die Erzeugung von Strom in Biogasanlagen. Gut 80% der Maispflanzen werden als Silomais geerntet. Dafür bleibt der Mais lange stehen, um möglichst groß zu werden, wird komplett gehäckselt und unter Folie als Silage haltbar gemacht. Diese Maissilage kommt in Biogasanlagen oder wird als Rinderfutter genutzt. Die restlichen 20% werden als Körnermais geerntet und an Geflügel und Schweine verfüttert. Auch pflanzenbaulich bietet Futtermais etliche Vorteile. Er bringt viel Ertrag auf wenig Fläche, muss nur selten gespritzt werden und kann mit einem geringen Arbeits- und Zeitaufwand bewirtschaftet werden. Futtermais wächst stattliche 3 Meter hoch. Dafür benötigt die Pflanze viel Stickstoff, der unter anderem über die Gülledüngung zugeführt wird. Und die Maispflanze gilt als Humuszehrer, baut Kohlenstoff im Boden ab. Mais laugt also den Boden aus, wenn er mehrere Jahre hintereinander angebaut wird. Denn nach der Ernte der kompletten Pflanze bleibt zu wenig organisches Material im Boden, um Humus aufzubauen. Mit Zwischenfrüchten und Fruchtfolgebewirtschaftung lässt sich diese negative Bilanz ausgleichen. Die Anbaufläche von Mais ist in diesem Jahr übrigens um rund 5% gestiegen. Aufgrund des vielen Regens wächst er überall gut.
Richtig gut wächst auch der Zuckermais, also der Mais, den wir direkt vom Kolben oder aus der Dose essen. Der Dosenmais ist Importware, stammt meist aus Ungarn, doch Zuckermais, der wird auch hier in Deutschland angebaut. Zwar ein absolutes Nischenprodukt, er wächst nur auf etwas mehr als 2000 Hektar, aber dafür ist er ein ausgesprochen leckeres Nischenprodukt. Das merken auch immer mehr Menschen hierzulande, denn er schmeckt im heißen Wasser gegart und gegrillt einfach großartig, und zwar frisch. Weniger als 10 Landwirte in Deutschland bauen Zuckermais in nennenswerten Mengen an. Daniel Bletscher ist einer von ihnen, sogar der mit der größten Menge. Er hat mir auf seinem Hof bei Karlsruhe von den Herausforderungen des Zuckermaisanbaus erzählt und sogar noch seine Zubereitungstipps verraten.
Global, das Gespräch.
Herr Bletscher, Sie bauen am Mittleren Oberrhein Mais an, und zwar Zuckermais. Warum denn nicht, wie alle anderen, den Futtermais?
Mein Vater hat es im Jahr 1978 begonnen und hat sich Gedanken gemacht, was er denn alternativ noch zu dem normalen Ackerbau anbauen könnte, um irgendwie eine bessere Wertschöpfung zu haben. Da hat er 3 Sachen probiert. Das waren Erdbeeren, Grünspargel und Zuckermais. Er ist dann beim Zuckermais hängen geblieben. Seitdem fokussieren wir uns auf dieses Produkt und haben das dann kontinuierlich ausgebaut.
Wo sind dann so die größten Herausforderungen beim Zuckermaisanbau?
Es gibt auf den ersten Blick nicht so viele Herausforderungen, aber auf den zweiten Blick sehr viele. Das beginnt mit der Saat, mit der Saatstärke, mit der Ablagetiefe, mit der Sortenwahl, Standortwahl, Management des Erntefensters, das beim Zuckermais sehr klein ist, nicht zu früh, nicht zu spät.
Ja, und die Zuckermaisfelder sollten ja nicht unbedingt in der Nähe vom Futtermais stehen.
Genau, wenn die Felder zu nah beieinander liegen, dann findet eine Fremdbefruchtung statt. Da der Futtermais immer dominant befruchtet, hat man dann auf den Zuckermaiskolben einige Körner des Futtermaises. Der Futtermais ist, wie man weiß, nicht schmackhaft, da das Kohlenhydrat dort in Stärke ausgebildet wird und nicht wie beim Zuckermais in Zucker. Und deswegen sollte man einfach zwingend einen Abstand von 1000 Metern zwischen den Feldern einhalten, um eben eine Fremdbefruchtung zu vermeiden.
Ist es schwierig, diesen Abstand hinzukriegen?
Ja, es ist in der Tat sehr schwierig, diesen Abstand hinzukriegen. Man muss sich damit seinen Nachbarn gut verstehen. Es ist die Grundvoraussetzung für die Produktion des Zuckermaises und deswegen ein ganz wichtiges Thema.
Bauen wir hier in Deutschland zu viel Futtermais an?
Ich denke, das ist eine politische Sache. Damals im Rahmen des EEG-Gesetzes wollte man unbedingt möglichst viel Biostrom produzieren, was dann die Biogasanlagen nach sich gezogen hat. Der Futtermais ist eine sehr energiereiche Pflanze, relativ einfach zu kultivieren. Und deswegen wird einfach seit Jahren viel Futtermais angebaut. Ich denke, wenn das EEG-Gesetz ausläuft, dann wird sich auch der Anbau wieder verringern.
Einmal angebaut, gekeimt, wächst dann der Mais einfach vor sich hin. Da muss man nicht mehr viel machen. Ist das so?
Ja, schön wäre es, aber leider ist dem nicht so. Also man muss einfach schauen, dass die Felder relativ unkrautfrei sind, da die Konkurrenzfähigkeit des Zuckermaises einfach sehr, sehr gering ist. Es ist eine sehr schwache Pflanze, nicht zu vergleichen mit dem Futtermais, der da mal 3-4 Meter hoch werden kann. Zuckermais wird meistens nur 1,60 bis 1,80 hoch. Die Pflanzen sind einfach nicht so widerstandsfähig und so robust wie die vom Futtermais und brauchen schon etwas mehr Hingabe und etwas mehr Pflege, als es bei dem Futtermais der Fall ist. Ja.
Der normale Futtermais ist ja doch ein ziemlicher Humuszehrer und braucht ja auch eine gute Stickstoffversorgung, Zuckermais auch.
Also die Nährstoffversorgung generell ist natürlich ein wichtiges Thema, die muss passen, ja. Aber beim Zuckermais entnehmen wir nur den Kolben, weil wir auch nur den Kolben verkaufen. Das heißt, die komplette Restpflanze verbleibt auf dem Feld. Dadurch ist die ganze Produktion humuspositiv. Das heißt, wir bauen jedes Jahr ca. 200 Kilo Kohlenstoff pro Hektar auf. Der Zuckermais hat eine relativ kurze Vegetationsperiode. Das heißt, 3/4 vom Jahr ist Zeit für das Feld, um sich zu erholen bzw. um Zwischenfrüchte einzusäen, wachsen zu lassen, die dann eben den Boden wieder regenerieren lassen und eben die Bodenfruchtbarkeit fördern langfristig.
Und so können Sie dann schon quasi jedes Jahr hintereinander Mais anbauen?
Es ist theoretisch möglich, Zuckermais jedes Jahr nacheinander anzubauen. Zuckermais ist selbstverträglich, dennoch betreiben wir schon einen gewissen Fruchtwechsel und tauschen mit Kollegen bzw. machen selbst auch teilweise Getreideanbau, wo wir dann die Flächen tauschen.
Mais mag es ja gern warm, deswegen wird ja Mais, gerade auch Zuckermais, hauptsächlich in den südlichen Bundesländern angebaut in Deutschland. Ist der Klimawandel deswegen eher eine Chance denn ein Risiko?
Also der Klimawandel generell ist ja gar nicht ganz klar, was kommt jetzt eigentlich? Kommen jetzt mehr Starkregenereignisse oder wird es wirklich langfristig trockener? Da sind sich ja die Gelehrten auch nicht ganz einig. Klar, jede Art von Extremwetter bringt Herausforderungen, bringt neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Wir hatten jetzt eher trockene Jahre, sind dann aber auch dabei, eben Sorten anzubauen, die mit weniger Wasser auskommen zum Beispiel. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, um dann da irgendwie klarzukommen. Aber ja, natürlich, jede Form von Extremen verursacht auch Schwierigkeiten.
Aber grundsätzlich sind die höheren Temperaturen schon für den Mais nicht so schlecht.
Grundsätzlich, da der Mais eine C4-Pflanze ist, kommt der Mais, wenn er ausreichend Wasser und Nährstoffe hat, mit hohen Temperaturen gut klar.
Aber Mais muss, gerade Zuckermais, muss ja frisch auf den Markt. Das heißt, Sie haben auch immer nur relativ kleine Erntefenster. Wie lange können Sie denn ernten?
Genau, also die Feldbeobachtungen sind bei uns ganz, ganz wichtig, um einfach den richtigen Erntezeitpunkt zu treffen. In den Sommermonaten liegt das Erntefenster ungefähr bei 3 Tagen. Das heißt, ernte ich vorher, ist der Mais noch nicht richtig gelb, noch nicht richtig reif. Ernte ich am 4. Tag, ist er überreif. Das heißt, das muss dann schon alles passen mit der Planung, mit dem Verkauf, mit der Verarbeitung, um das Produkt eben optimal dem Kunden auch präsentieren zu können.
Ja, aber trotzdem können Sie ja den Mais nicht an einem Tag einsehen und dann alles auf einmal ernten, weil Ihre Vermarktungszeit läuft vom Juli bis Oktober?
Genau, also wir bieten frischen deutschen Zuckermais an vom 1. Juli bis zum 15. Oktober und steuern das einfach über Sortenwahl, Standortwahl, Anbauverfahren und wir säen in Etappen. Das heißt, wir ernten dann auch in Etappen, um eben den Kunden möglichst täglich mit frischem Zuckermais bedienen zu können.
Ihre Lieblingszubereitung?
Meine Lieblingszubereitung und ich denke auch die einfachste Zubereitung ist, den Zuckermais einfach in heißem Wasser 12 bis 15 Minuten ziehen lassen. Wasser sollte nicht kochen. Dann nach 15 Minuten den Kolben rausholen, bisschen Kräuterbutter drauf, bisschen Salz draufstreuen und dann ist er eigentlich perfekt.
Das war Daniel Bletscher. Seinen frischen Zuckermais können wir noch bis Mitte Oktober in vielen Supermärkten und Discountern kriegen und uns schmecken lassen. Sich Mais schmecken lassen, das ist etwas, was die Menschen in Mexiko eigentlich täglich tun. Und zwar nicht nur am Kolben oder als Gemüse, sondern hauptsächlich als Tortilla. In Mexiko war Mais schon vor 6000 Jahren Grundnahrungsmittel. Die Maya verehrten sogar Maisgötter. Schon lange reicht der Anbau im eigenen Land nicht mehr, um die Bevölkerung zu ernähren. Mais muss importiert werden und kommt deshalb größtenteils aus den USA. Dort werden jedoch meist genmanipulierte Sorten angebaut und das führt zu Konflikten zwischen den Nachbarländern. Jenny Barke berichtet aus dem Ursprungsland der Kulturpflanze.
Alberto Vázquez bewirtschaftet am Rande von Mexiko-Stadt ein kleines Maisfeld, traditionell nach einer Anbaumethode der Mayas. Bohnen, Mais und Kürbis wachsen gemeinsam in einem Beet. Die Form des Anbaus nennt sich Milpa. Dabei unterstützen sich die Pflanzen gegenseitig. Die Samen dafür werden in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Ein Maisfeld zu bewirtschaften ist wie ein Kind großziehen. Du kommst regelmäßig her, du kümmerst dich, du sorgst dich, du schaust, dass dein Mais schön wächst und gedeiht. Am liebsten bauen er und seine Familie an den Hängen von Milpa Alta rote Maissorten an. Mais gibt es in Mexiko an jeder Ecke und praktisch zu jedem Essen dazu in Form von Tortillas. Sie sind das Brot der Mexikaner. In die Tortilla kann man dann alles einrollen, was schmeckt, sagt der Gastrojournalist Alejandro Escalante. Eine gute Tortilla ist gefüllt mit allem, was das Landleben zu bieten hat. Alle essbaren Tiere, Pflanzen, am Ende alle traditionellen und modernen Füllungen. Wer es ganz traditionell mag, füllt die Tortilla mit gebratenen Heuschrecken. Auch die leben in der Milpa. Das i-Tüpfelchen sind die Soßen aus Chilis. Ob roh, getrocknet, gekocht oder gebraten, Hauptsache schön scharf. Damit die ganze Füllung samt Soße gut zusammengehalten wird, kommt es auf den Tortilla-Teig an. Er darf nicht zu trocken sein und auch nicht zu matschig. Eine Wissenschaft für sich. Die Spuren des Maisfladens gehen zurück bis ins 7. Jahrhundert vor Christus. In der Pyramidenstadt Teotihuacan wurden viele Alltagsgegenstände gefunden, die noch heute zur Tortilla-Herstellung benutzt werden, erklärt Escalante. In Teotihuacan haben sich viele Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Tortilla schon damals das tägliche Brot der Gesellschaft war. Die Bewohner hatten comales aus Ton, das sind Herdplatten, auf denen Tortilla gebacken werden, und metates, die Steine zum Mahlen und Kneten des Teigs. Wie wir Tortillas essen, hat sich bis heute nicht geändert. Die Tortilla ist Werkzeug, dient als Löffel, als Teller und ist zugleich der Inhalt des Essens. Bis heute gibt es in Mexiko 64 verschiedene Sorten der Pflanze. Sie wird in allen Größen und Farben angebaut, ob schwarz, gelb, rot oder blau. Der Mais wird verehrt. Er ist mehr als eine Pflanze. Aussaat und Ernte stehen seit jeher für den Lebenszyklus. Ihm zum Dank gibt es rituelle Tänze. Mehr als 6000 Jahre dürfte die Tradition des Tanzes alt sein. Und schon die Azteken und Maya bauten die Pflanze an. Sie ist den Indigenen heilig. Sie glauben an das Wirken der Götter. Eine alte Frau vom Volk der Otomi spricht über die mythische Verbindung. Wir machen Pilgergänge, damit der Mais gut wächst, auf dass es ausreichend regne, der Mais uns Gesundheit gebe und wir das ganze Jahr über zu essen haben. Mais ist auch hochpolitisch. Steigen die Preise für die Produkte wie Tortillas, gehen die Menschen auf die Straße. Auch gegen gentechnisch veränderten Mais gibt es erbitterten Widerstand. Die Regierung will die Verwendung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat verbieten und auch Importe von Genmais für den menschlichen Verzehr. Ein Großteil der Maisimporte kommt aus den USA. Sie kämpfen vehement gegen das drohende Verbot von Genmaisimporten. Ein Verbot verstoße gegen das nordamerikanische Freihandelsabkommen, heißt es. Für die Vereinigten Staaten stehen Milliarden auf dem Spiel. 2022 hat Mexiko vor allem aus dem Nachbarland importiert, im Gesamtwert von fast 6 Milliarden US-Dollar, meist gentechnisch manipuliert. Auch für den Maisbauern Vázquez wäre ein Anbau von Genmais nahe seiner Felder mit traditionell gezüchteten Samen eine Katastrophe. Denn Bienen in der Umgebung würden auch deren Pollen sammeln und weitertragen. Wenn meine Nachbarn Genmais anbauen würden und ich nicht, dann würde auch mein Mais Spuren von Genmais enthalten, ohne dabei selbst resistenter zu werden. Er würde einfach nur beschmutzt. Für mich hätte es gar keinen Vorteil. Neben dem Schutz der genetischen Vielfalt des mexikanischen Maises verweist Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador vor allem auf Gesundheitsrisiken. Er wolle die Gesundheit der Bevölkerung vor den Konsum stellen. Die kanadische und die US-amerikanische Regierung möchten dafür Beweise auf den Tisch gelegt bekommen. Wie gesundheitsschädlich genmanipulierte Pflanzen wirklich sind, ist seit jeher zwischen Befürwortern und Gegnern umstritten. Sollten die Vertragspartner keinen Kompromiss im aktuellen Streitschlichtungsverfahren finden, könnten Mexiko Strafzölle auf seine Produkte drohen.
Bis letzten Sonntag konnten die Besucher der Gamescom in Köln das Virtual-Reality-Spiel Green Guardians am ARD-Stand ausprobieren. Mit VR-Brille und viel Spaß soll es der Angst vor dem Klimawandel entgegenwirken, die gerade Jüngere verspüren. Und außerdem vermittelt das Spiel auf unterhaltsame Weise Fakten zum Thema. Mein Kollege Michael Lang hat das ungewöhnliche Projekt auf der Gamescom angetestet.
Ey, lasst euch nicht einwickeln! Schließt euch den Green Guardians an! Helft mit, die Zukunft zu retten!
Klimawandel und Fake News, darum geht es in dem Multiplayer-Spiel Green Guardians des SWR. Besucherinnen und Besucher können einen Prototypen auf dem großen blauen Gamescom-Stand der ARD in Köln zusammen ausprobieren. Projektleiter Tim Philipp vom SWR Innovationslabor freut sich, dass immer wieder Besucherinnen und Besucher staunend vor dem VR-Spiel der ARD stehen.
Alle sind verwundert. Was macht die ARD hier eigentlich auf der Gamescom? Ach, dieses VR-Spiel ist von euch entwickelt. Die Leute haben diesen FOMO-Moment, Fear of Missing Out. Habe ich jetzt was verpasst? Die ARD entwickelt Spiele. Und ja, wir sind aus dem Innovationslabor des SWR und wir trauen uns, solche Experimente zu machen.
Die Spielerinnen und Spieler müssen sich in dem Multiplayer-Spiel auch etwas trauen. Schließlich geht es darum, die Zukunft zu retten. In Green Guardians werden die Spielerinnen und Spieler als Roboter-Avatare von einem Megakonzern in eine Zukunft geschickt, in der der Klimawandel kein Problem sein soll. Der Ölkonzern hat eine klare Botschaft an die Spieler: ein Weiter-so ist möglich.
Trüben dunkle Prognosen Ihre Zukunftsaussichten? Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Wir von der Environment Venture Income League werden Ihnen zeigen, dass alles ganz wunderbar wird, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen.
Die Spieler müssen die Desinformationskampagne durchschauen und zusammen mit Rebellen und Laserwaffen die Zukunft retten. Den Spielern gefällt's.
Es war wirklich einfach ein anderes Gefühl, mal in einem anderen Körper zu stecken und einfach in die Welt aus anderen Augen zu sehen. Es hat Spaß gemacht und ich würde es auch mal wieder spielen.
Es war ein Hammer-Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, sehr hautnah. Und dass die ARD sowas macht, damit habe ich ehrlich gesagt niemals gerechnet. Also ich bin begeistert.
Das freut Tim Philipp vom SWR Innovationslabor. Er ist davon überzeugt, dass solche Spiele vor allem bei jüngeren Menschen zukünftig komplexe Inhalte wie den Klimawandel mit spielerischer Leichtigkeit vermitteln können. Andere mögen vielleicht die besseren Grafiken haben, meint der Projektleiter. Aber die ARD könne den Nutzern relevante Inhalte bieten.
Wir werden als sehr kompetenter und vertrauenswürdiger Absender wahrgenommen. Und auf diesen Vertrauensvorschuss können wir mit solchen kreativen Angeboten sehr, sehr gut aufsetzen.
Und das können demnächst alle Interessierten ausprobieren und zum Green Guardian werden. Entweder zu Hause, falls eine VR-Brille vorhanden ist, oder aber in Gaming-Cafés. Das war global das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze und sage Tschüss.